kann mir gut vorstellen, dass man dann vielleicht Befürchtung hat, naja, also wenn ich jetzt an irgendjemanden herantrete und den frage, hättest du Interesse daran, mein Unternehmen, meinen Bestand oder Teile meines Unternehmens zu kaufen oder in mein Unternehmen einzusteigen, ja, dass man da auch eine Sicherheit haben will, dass der nicht vielleicht aufgrund dieser Information von sich aus an meine Kunden rangeht.
Dr. Frank Baumann. Der Fachanwalt für Versicherungsrecht spricht damit eine Tatsache an, die beim Verkauf des eigenen Maklerhauses absolut zentral ist. Also sprechen wir es bei Askompakt auch an. Welche juristischen Fallstricke lauern beim Verkauf bzw. Kauf eines Maklerhauses? Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe rund um das Thema: Wie meistern Maklerhäuser die Bestandsübertragung? Ich bin Alexander Ströhl, Chefredakteur beim Fachmagazin Askompakt. Und da freut es mich sehr, dass unsere beiden renommierten Experten wieder mit an Bord sind, nämlich Dr. Frank Baumann, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Partner der Sozietät Wolter Hoppenborg. Hallo, Herr Baumann.
Hallo, Herr Ströhl, grüße Sie. Hallo, Hans-Georg.
Sowie Dr. Hans-Georg Jensen, Rechtsanwalt und ehemaliger geschäftsführender Vorstand beim Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler. Hallo, Herr Jensen.
Hallo.
Und daher also die Frage: Was sind die juristischen Fallstricke bei der Bestandsübertragung? Und damit gebe ich das Mikrofon an Herrn Baumann und an Herrn Jensen.
Ja, vielen Dank, Herr Ströhl. Ja, lieber Hans-Georg, ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass dann, wenn man mit einem potenziellen Mandanten über diese Problematik spricht, zunächst einmal geklärt werden muss, worüber sprechen wir eigentlich? Weil ganz häufig gar nicht klar ist, was will ich eigentlich verkaufen? Ist das mein Unternehmen? Ist das mein Bestand? Oder sind es Teile des Unternehmens? Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, meine Erfahrungen sind, dass die meisten Leute dort überhaupt keine richtige Vorstellung haben. Das fängt schon damit an, dass es einen Unterschied macht, ein Unternehmen oder den Bestand zu verkaufen. Beim Unternehmen, da geht es in der Regel dann, wenn es eine GmbH ist, um Gesellschaftsanteile. Da muss man auch keinen Kunden fragen, während wenn man den Bestand veräußern will, muss man die Einwilligung, weil es ja ein persönlicher Vertrag zwischen dem Makler und dem Kunden dann ist, muss man jeden Kunden um seine Zustimmung zu einer Bestandsübertragung auf den Erwerber fragen. Das ist natürlich sehr aufwendig und das führt natürlich auch dann dazu, dass einige Kunden sagen, nö, da habe ich keine Lust zu, das möchte ich nicht und oder derjenige, der das übernehmen soll, der gefällt mir nicht. Das ist also wichtig. Wenn man das Unternehmen verkauft, ist natürlich wichtig. Viele Makler haben sich selbst Altersrückstellungen verordnet, in Anführungsstrichen, oder eine Pensionszusage. Muss ich die miterwerben? Was ist, wenn das Unternehmen ein Grundstück hat und von diesem Grundstück dann auch die Geschäftstätigkeit her abläuft, soll das mit übertragen werden? Da muss ich sie auch als Erwerber mitkaufen. Vielleicht habe ich aber ein eigenes Büro in einem eigenen Haus, dann brauche ich das überhaupt gar nicht. All das sind Fragen, die dort eine sehr, sehr große Rolle spielen, die natürlich auch unmittelbar Einfluss auf den Kaufpreis haben. Das muss man ganz klar sagen.
Jetzt ist ja die Übertragung eines Unternehmens oder die Übertragung eines Bestandes eine Entscheidung, die sehr weitreichende Folgen hat. Viele Unternehmen tun sich sicherlich schwer mit dieser Entscheidung. Ist ja ein Stück Lebenswerk, was man da veräußert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man dann vielleicht Befürchtung hat, naja, also wenn ich jetzt an irgendjemanden herantrete und den frage, hättest du Interesse daran, mein Unternehmen, meinen Bestand oder Teile meines Unternehmens zu kaufen oder in mein Unternehmen einzusteigen? Ja, dass man da auch eine Sicherheit haben will, dass der nicht vielleicht aufgrund dieser Information von sich aus an meine Kunden rangeht. Und umgekehrt wird es ja wahrscheinlich auch, wenn man das intern noch gar nicht so richtig kommuniziert hat, mit den Mitarbeitern Schwierigkeiten geben, Wenn die Mitarbeiter des übergebenden Maklerunternehmens davon Wind bekommen, dass sie vielleicht einen anderen Chef bekommen. Was sind deine Erfahrungen da in dieser, bei diesem
Also
Punkt?
das sind die zentralen Punkte überhaupt. Denn bei der Frage, wer ist mein Vertragspartner, fängt es ja an, dass der oder vorgesehene Vertragspartner sicherlich Einblick in Unterlagen haben will. Das heißt, man muss zuerst mal eine vernünftige Verschwiegenheitserklärung überhaupt fertigen, dass Informationen, die er im Rahmen einer Prüfung des Unternehmens erhält, nicht für eigene Zwecke verwenden kann. Das macht die Sache auch sehr komplex, was das betrifft. Denn gerade dann, wenn der vorgesehene Vertragspartner, ich sag mal, in der Nähe sein Unternehmen hat, ist natürlich eine große Gefahr, dass er die meisten Kunden vielleicht auch kennt, weil er sie vielleicht früher selbst als Kunden hatte, dass er dann auf die zugeht und versucht, auch die ganzen Sachen abzuwerben. Und der Vertragspartner ist auch deshalb so wichtig, weil ich würde das unter dem Begriff Kommunikationsstrategie nochmal subsumieren, weil natürlich von jedem Vertragspartner oder vorgesehenen Vertragspartner ein gewisser Eindruck dann auch vorherrscht. Auch gerade was die Mitarbeiter betrifft. Das ist ja eine der knappsten Ressourcen, die wir heutzutage haben. Das ist bei Anwälten, Frank, genauso, das weißt du. Und dann ist es natürlich so, wenn ich als vorgesehenen Vertragspartner jemand habe, der standardmäßig Unternehmen aufkauft, den ganzen Bestand an einer bestimmten Stelle zentralisiert und die Leute nicht übernimmt, dann stellt sich natürlich für jemanden die Frage, oh, was mache ich denn hier in Zukunft? Und welche Chance habe ich? Das kann dazu führen, dass man vorzeitig kündigt, weil einem die ganze Entwicklung nicht passt. Es kann aber auch dazu führen, dass, und das, ich nenne das mal die Key-Account-Gefahr oder die Prokuristengefahr, dass derjenige, der nicht zum Zuge kommt, aber auch einen sehr guten Kontakt zu den Kunden hat. Und häufig ist das ja so, dass wenn der Inhaber etwas älter ist, dass dann die Prokuristen oder die einzelnen Kundenbetreuer sehr stark auch mit dem Kunden zusammenarbeiten, dass die dann sagen, okay, dann mache ich mich selbstständig, ich kündige jetzt hier, ich mache mich selbstständig. Da muss man nicht mal Daten mitnehmen. Ich sage mal so, die 20 größten Kunden wird man im Gedächtnis haben, nicht? Zur Gedächtnisrechtsprechung kannst du ja vielleicht gleich nochmal was sagen, Frank. Aber das ist dann natürlich ein Punkt, wo dann auf einmal aus einer ungeschickten Kommunikation auf einmal Wettbewerber entstehen.
Ja, das, was ich im Gedächtnis habe, das kann ich in der Tat. Das kennen wir ja auch aus anderen rechtlichen Bereichen, auch für Wettbewerb nutzen, wenn ich in Wettbewerb treten will. Aber man möchte ja gerne die Mitarbeiter mitnehmen. Und du hattest eben gerade die 20 größten Kunden erwähnt, die natürlich, davon gehe ich auch aus, jeder Kundenbetreuer eines Maklers im Kopf hat. Hat denn eigentlich der Makler selbst nach deiner Einschätzung ein zuverlässiges Bild von seinem eigenen Unternehmen? Das heißt, ist er in der Lage zu sagen, naja, also das sind vielleicht meine prägenden Kunden, meine Kunden, die mein Maklerunternehmen ausmachen und die ich vielleicht dann auch als besonders prominent gegenüber meinem möglichen Vertragspartner darstelle?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr viele diesen Aspekt verdrängen. Die haben zwar im Gefühl, wer wichtig ist, aber dass man sich immer mit den betriebswirtschaftlichen Daten auseinandersetzt und auch Abhängigkeiten erkennt, das geschieht relativ selten. Das ist bei Spezialmaklern etwas anders. Das muss man klar sagen. Ich habe, wenn ich Bewertungen für Makler mache, frage ich immer nach, woher die Kunden aus den einzelnen Gruppen kommen. Und Unternehmen sind natürlich auch gut aufgestellt, wenn sie, ich sag mal, so zwei, drei geschäftliche Schwerpunkte haben. Wenn man nur einen geschäftlichen Schwerpunkt hat, ich sag mal, Baugewerbe, und dieses Gewerbe läuft im Moment nicht, dann ist man natürlich auch bei der Frage, wie attraktiv ist überhaupt der Verkaufsgegenstand und was sind die Leute bereit zu zahlen, hängt man unmittelbar davon ab, wie sich überhaupt diese Branche im Moment entwickelt. Wenn man Spezialmakler ist für eine Branche, die von KI bedroht ist und die es nicht mehr so geben wird, dann ist das relativ einsichtig, dass dann natürlich auch Kunden weniger dafür bezahlen. Und insofern kann ich jedem empfehlen, rechtzeitig vorher mal eine betriebswirtschaftliche Analyse des Unternehmens zu machen. Denn der Käufer guckt natürlich auch dahin, dass er sagt, Mensch, nach dem Betriebsvergleich macht ein Makler deines Kalibers ungefähr plus am Jahresende von 12 bis 13% nach Abzug aller Kosten und Steuern. Und du machst nur 2%. Woher rührt das? Und dann kommen wir wieder zu diesen Punkten, Stichwort zu viele Ausgaben für die eigene Geschäftsführung, zu viele hochwertige Dienstwagen. Das sind dann alles Punkte, die dann auf dem Prüfstand stehen. Und dann, wenn man sein Unternehmen mit dem Vertragspartner durchdiskutiert, wäre es schön, wenn man diese Punkte schon einigermaßen geklärt hätte. Und da mangelt es vielen daran. Die sagen nur, ja, ich habe ja einen Bestand und dann, was weiß ich, 500.000 Cottage-Einnahmen, ohne zu reflektieren, wie steht es mit den Ausgaben, was ist auch für einen potenziellen Erwerber von Interesse und was ist nicht von Interesse. Das sind Punkte, da muss man sich längerfristig vorbereiten, um dann das Unternehmen auch zu diesem Zeitpunkt möglichst optimal auszutrimmen.
Ich stelle mir vor, dass bei der von dir erwähnten Analyse wir wahrscheinlich nicht nur über die betriebswirtschaftlichen Unterlagen eines Unternehmens sprechen, sondern das Unternehmen insgesamt beleuchten. Wie steht es im Markt? Wie sind die Vertragsverhältnisse, die unterhalten werden? Wie belastbar sind die abgeschlossenen Maklerverträge zum Beispiel? Oder wie schätzt du das ein?
Ja, darauf kommt es drauf an. Es ist natürlich klar, dass wenn man in den Markt hineingeht und man dann und Unternehmen, was die letzten 5 Jahre nur fallende Cottage-Einnahmen hatte, dann wird man das auch nicht mit Corona erklären können. Denn meine Erfahrung ist, dass die Versicherungsmakler durch die Corona-Krise relativ gut durchgekommen sind. Viele hatten sogar gesteigerte Umsätze in diesem Zusammenhang. Und deshalb ist es wichtig, dass man seine eigenen Zahlen kennt, weil das natürlich einen unmittelbaren Einfluss auf die Kaufpreisgestaltung hat. Also nicht nur die Einnahmen, sondern auch die Ausgaben, die Geschäftszusammensetzung. Und das hängt natürlich dann auch davon ab, wenn ich zum Beispiel ein Makler wäre, der 50% seines Geschäftes mit Abschlussprovisionen macht, also Abschlusskottagen im Lebensversicherungsbereich, dann würde natürlich die Diskussion, die im Moment auf EU-Ebene läuft, Stichwort schaffen wir die Kottage in diesem Zusammenhang ab, ist das überhaupt noch zulässig in Zukunft oder muss Honorar genommen werden, hat natürlich eine ganz andere Auswirkung, als wenn ich ein Makler bin, für die Logistikindustrie, und praktisch gar kein Lebensgeschäft habe.
Jetzt haben wir gerade die Situation des Verkäufers betrachtet, aber der Käufer hat natürlich auch Interessen, die gewahrt werden wollen. Ich stelle mir vor, dass es für den natürlich auch wichtig ist, einmal ein klares Bild über das Unternehmen, über den Bestand zu haben, über den man spricht. Aber er möchte ja sicherlich auch eine Kontinuität gesichert haben. Das heißt, wenn er in das Unternehmen einsteigt, wenn er den Bestand übernimmt, dass die Kunden, die möglicherweise aufgrund des Wechsels des Inhabers wechseln, den Betreuer wechseln, was ja grundsätzlich immer relativ leicht möglich ist, das müsste man ja wahrscheinlich auch bei den Verhandlungen abbilden, sowohl was jetzt die praktische Umsetzung angeht, das heißt, lässt man den alten Inhaber noch mitarbeiten, lässt man ihn nicht mitarbeiten oder lässt man ihn gleich raus, und es müsste ja vielleicht auch preislich abgebildet werden, damit man eine gewisse Sicherheit hat.
Das ist in der Tat sehr, sehr wichtig für den Erwerber, also den Käufer, dass eine Kontinuität gewahrt wird. Und das ist natürlich am einfachsten möglich, wenn der Veräußerer, ich sag mal so 1, 2 Jahre noch in dem Unternehmen mitarbeitet, auch den Übergang zu den größten Kunden souverän mitmanagt, sodass wenig Gründe für ein Abspringen der Kunden vorhanden sind. Das bietet sich an, bei, wenn man eine Gesellschaft übernimmt, dann kann man erstmal 95% der Gesellschaftsanteile übernehmen. 5% bleiben noch bei dem ursprünglichen Gesellschafter und wechseln vielleicht etwas später hinüber. Das, oder man schließt einen Beratervertrag mit dem ehemaligen Inhaber des Bestandes. Das hat auch den großen Vorteil, dass der Veräußerer nicht in den Wettbewerb mit dem Erwerber treten kann. Ich habe schon Fälle erlebt, wo dann Leute so nach einem halben Jahr gesagt haben, jetzt habe ich auch gar keine Lust mehr, nur zu Hause rumzusetzen. Das war doch vielleicht ein Fehler. Und die Kunden melden sich bei mir und sagen, der Neue, der bringt es irgendwie nicht, mit dem komme ich nicht klar, willst du nicht doch wieder? Und das wird natürlich ausgeschaltet, wenn man noch in einer vertraglichen, vernünftigen Verbindung zu seinem ehemaligen Unternehmen oder zu, was den Bestand betrifft, steht, weil man dann natürlich Loyalitätspflichten gegenüber dem Erwerber hat und nicht in Konkurrenz treten kann. Also diese Konkurrenzsituation habe ich auch während meiner Zeit im Verband sehr, sehr häufig gehabt, weil die Leute eben zum Teil dann doch nicht loslassen können.
Das ist in der Tat richtig, das entspricht auch meiner Erfahrung. Was auch meiner Erfahrung entspricht, ist, dass viele veräußernde Makler häufig sagen, also eigentlich möchte ich gar nicht mein Bestand, mein Unternehmen an irgendein großes Konglomerat abgeben, sondern ich möchte es noch, möchte die Übergabe noch mitbegleiten. Kannst du das bestätigen? Weil das würde ja gerade bei meiner Variante wunderbar passen, wenn der Makler erstmal mitarbeitet.
Das kann ich bestätigen. Das hängt ja auch schon damit zusammen, dass häufig Maklerunternehmen nach dem, mit dem Namen des Inhabers auch verbunden sind. Die Müller Versicherungsmakler GmbH. Da möchte man natürlich dann auch sehen, was aus dem Ganzen wird. Man möchte auch seine Mitarbeiter wahrscheinlich eingebettet fühlen in die ganze Entwicklung. Das erreicht man am besten natürlich, wenn man noch einen Übergang macht, wo man noch ein, zwei Jahre dann eben auch mit Anführungsstriche in der Verantwortung steht.
Ja, und mit dieser Botschaft, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich Ihnen, dass Ihnen unser heutiges Gespräch rund um die Fallstricke bei der Bestandsübertragung gefallen hat. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zur Episode haben, dann schreiben Sie uns gerne unter podcast@askompakt.de. Ja, lieber Herr Baumann, lieber Herr Jensen, ich verabschiede mich von Ihnen. Vielen Dank für Ihre Expertise heute.
Herzlichen Dank, Herr
Ja.
Schröder.
Und ja, mir hat das Gespräch heute sehr gut gefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe Ihnen auch. Und das soll es von Ihnen, von uns ja nicht gewesen sein. Und von daher melden wir uns bald wieder mit dem Online-Talk von Ask Compact. In diesem Sinne, ciao.